Rose Luder bei Invitation Only. Der Podcast von und mit Desi Renick, produziert von Fandreams.
Hier spricht die spitzeste Zunge der Nation und lädt alle Freunde, Follower, Fans, Feinde und Stalker herzlichst zum Salongespräch. Grimme-Preis verdächtig, sagt man mir nach, meinem Podcast nach, und ich sage zu Recht. Ich habe ja leider nie einen Kulturpreis bekommen. Genau wie Greta Garbo, genau wie Zara Leander, genau wie Marlene Dietrich. Aber ich sage mir, Kulturpreise sind wie Hämorrhoiden. Am Ende kriegt sie jedes Arschloch. Heute bin ich besonders stolz, in dem Podcast Lose Luder bei Invitation Only einen Ehrengast begrüßen zu dürfen. Ein Ehrengast deshalb, weil wir uns seit 20 Jahren kennen, noch nie wirklich miteinander gesprochen haben. Intensiv, privat, das heute nachholen und ich dem verehrten Hörer das loseste aller losen Luder präsentieren darf. Eine Lady, deren Titel lautet die Mutter aller Luder. Ladies and Gentlemen, ihr Applaus für Jenny Elvers.
Tada! Na, was für eine Ankündigung. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ich habe mir das mit Mutter aller Luder natürlich nicht ausgedacht.
Nein.
Du hast es schon mal gelesen.
Ich habe das schon mal gelesen. Ich wurde schon öfters mal so betitelt, in der Tat. Habe ich auch selber mal über mich gesagt. Und zwar in einem
Das ist das Entscheidende.
In einem Zusammenhang, wo ich dann gerade tatsächlich schwanger war, Mutter wurde. Und da ging es in dem Interview tatsächlich um diese ganzen Mädchen, die irgendwie als Luder bezeichnet worden sind. Und dann meinte ich so, ja, ich bin ja jetzt langsam aus der Thematik raus. Und wenn überhaupt, dann bin ich noch die Mutter aller Luder. Zack! Schon hatte ich diesen Titel. Herrlich,
und
oder?
Und ihn dir auch noch selber aufgedrückt, den
und
Stempel.
Und selbst aufgedrückt und selbst verdient.
Aber denkst du nicht, du hast dafür manche Mädchen einen Markt eröffnet? Also die ersten Luder, an die ich mich erinnern kann, das ist ja eine Verona Feldbusch, dann das Teppichluder, Jasmina Yousefian, glaube ich, Jenny Elvers. Das ist aber jetzt so 20 Jahre zurück für die Ammerzeit. Ne? Das kam aus Hamburg.
Das
aus
kam
dem noblen Hamburg. Kam ausgerechnet
Hamburg
diese Welle.
Wie eine Welle aus der damaligen Diskothek Tracks. Irgendwie da fing das alles an. Also wir waren in Hamburg da auf diesen berühmten Ammerpartys in der Tat und schwuppdiwupp auch schnell in der Bildzeitung, jedenfalls im Lokalteil. Und irgendwie musste man uns ja betiteln. Wobei, wir waren halt echt irgendwie lebensfrohe Mädels, die alle so ihre Ziele zwar im Leben hatten, aber auch viel Spaß am Leben. Nichts weit.
Ich war ja nie auf einer Michael-Ammer-Party.
Du hast was verpasst.
Denn in der Zeit habe ich Gesangsstunden und Sprechunterricht gehabt.
So habe ich mir das gedacht.
Ich habe da trainiert. Andere haben auch trainiert, aber Spagat kann ich trotzdem besser als ihr. Und zwar in alle drei Richtungen.
Was ich toll finde, ist es eigentlich so, dass man das tatsächlich, wenn man das einmal kann, dann sein Leben lang?
Wie Radfahren?
Ja.
Nein,
ist nicht
es wäre
so, ne?
Schön.
Du musst
es
weiter
ist halt
dehnen.
Ein menschlicher Körper.
Ja, ja.
Und die Muskeln und Sehnen des menschlichen Körpers sind sehr dumm. Sie müssen Millionen Mal erinnert werden an das, was sie tun sollen. Und es ist nicht mehr schmerzfrei. Also es ist mal, ich muss mich schon quälen. Aber andere machen Pilates, andere machen Yoga. Also wenn man an seiner Grenze arbeitet. Aber ich bin damit ja aufgewachsen. Also meine Muskeln, meine Sehnen, meine Bänder, die wurden zwischen 10 und 18 so malträtiert.
Ich weiß,
die
so
wissen,
richtig,
wo sie zu sitzen haben.
Ja, ja, ja? Ich kenne ja so ein bisschen deinen Werdegang und dass du sehr fleißige Balletttänzerin warst. Und ich meine, du hast ja auch irre Beine, ne? Muss man ja sagen. Die bleiben dann doch ein Leben lang.
Aber du tust auch was dafür. Also wer kurze Beine hat, da kannst du nichts dran ändern. Das
nee,
ist es ja.
Das ist auch weißt blöd, du, ne? Das möchte man nicht.
Das ist auch heute so eine Sache mit Social Media. Es gibt ja viele Mädels, die sehen auf ihrem Profilfoto super aus, aber wenn die dann angewalzt kommen und den Fettarsch um die Ecke kurven mit diesen kurzen Schweineoberschenkeln und dem Schaukelgang und der schlechten Haltung, sind das wie andere Wesen. Weißt du, die Anmut, Grazie, Eleganz, die muss man sich erarbeiten, die kann man sich
das
nicht kaufen.
Das ist wohl wahr.
Dafür gibt es auch keinen Filter. So, jetzt muss ich dich mal fragen, wenn man nun einen solchen Titel trägt oder vor allem auch diesen Markt geöffnet hat für die anderen Mädchen, da hat man ja auch Spuren hinterlassen im Showbusiness.
Ja, aber ist doch super. Vorher gab es das ja nicht. Die sind alle sind nicht arbeitslos und haben dann was zu tun, ist doch prima. Also wenn ich da einen Markt geschaffen habe, sind wieder ein paar Mädels von der Straße. Nein, mal ganz im Ernst, also ich bin natürlich da auch mehr oder weniger, ja, relativ naiv, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen reingetapert, ja, also das ist ja nicht so von heute auf morgen, sondern das war alles auch eine andere Zeit, ehrlich gesagt, ne, also noch ohne Internet, ohne dass du Angst haben musstest, da sind irgendwie alle mit einem Handy unterwegs und machen irgendwie merkwürdige Fotos und so weiter und natürlich hatte ich auch von dem ganzen Business überhaupt keine Ahnung und es war eine lustige Zeit, eine spannende Zeit und sie gehört zu mir, mittlerweile mit 48 kann ich wirklich sagen, ja, nix ausgelassen und ist okay, weißt du, ist einfach okay.
Naja, so naiv kannst du ja nicht gewesen sein. Ich meine, man ist ja nicht aus Zufall mit Farin Urlaub, Michael Ammer, mit Heiner Lauterbach, Udo Jürgens, Alex Jolich und liiert.
Hier ist es nicht passiert.
Also na gut, da fällt einer raus. Aber trotzdem prozentual, ich beherrsche den Dreisatz sehr gut. Dafür habe ich 10 andere vergessen und nicht genannt. War ja noch ein Schlagzeuger dabei.
Wenn nicht sogar mehr.
Ja, eben. Also ich persönlich habe mit weit unter 1000 Männern geschlafen. Sehr weit.
Da komme ich auch nicht drauf.
Ich war nur wirklich naiv. Ne? Ich habe mich ja in eine Utopie festgekrallt, die dann aber auch von beiden Seiten bestätigt wurde. Und damit natürlich 17 Jahre lang Treue geübt in einer Sache, die ich heute auch zwiespältig sehe. Aber ich bin inzwischen froh, dass ich ihn entsorgt habe. Ich würde diesen Mann gar nicht mehr am Frühstückstisch haben wollen. Bloß was ich dich fragen will. Bitte?
Bist du Single?
Ja, ja, Gott sei Dank. Ich habe mich dafür entschieden. Ich bin Single geboren und ich möchte Single sterben. Was ich dich fragen wollte mit diesen ganzen Freunden. Ich meine, warst du jedes Mal verliebt oder hast du so in guter Laune dann einfach gesagt, ach, ich gehe jetzt mit.
Ach, so hässlich ist der gar nicht.
Ja, so nach dem Motto, der muss sich gar nicht mehr dran erinnert. Also eigentlich, dieses ist eine interessante Frage. Es ist ja das, was vielen Männern nachgesagt wird. Ne? Der One-Night-Stand ist ja für die Kerle, wenn die in der Kneipe erzählen, du, ich habe so und so viel Weiber flachgelegt, da klopft man ihnen auf die Schulter und sie ernten die Anerkennung anderer Jungs. Wenn eine Frau das sagt, sagt man, das ist eine Schlampe. Also das hat sich ja heute verändert. Aber ich frage dich, wie geht man als Frau damit um? Ich meine, du hast es ja nicht beruflich gemacht, du hast ja dafür kein Geld genommen.
Du, wie gesagt, ich bin 48 und grundsätzlich war ich jetzt nicht irgendwie immer nur kurz in Beziehungen. Also ich war immer relativ lang, so ist es nicht. Also das ist, mit meinem ersten Freund war ich 4 Jahre zusammen, das war mein allererster Freund. Und
aber das war nicht einer aus der Prominentenliste? Farin Urlaub, ne? Oder der Schlagzeuger. Ganz am Anfang. Das steht doch alles bei Wikipedia.
Ja, bei Wikipedia.
Da kann man deine Liebhaber nachschlagen. Die sind sogar
aber
blau.
Bei Wikipedia wird ganz viel gelogen. Also laut Wikipedia bin ich noch verheiratet und Geburtsort stimmt auch nicht. Und ich habe auch nur eine Mutter. Mein armer Vater, was soll der denken, wenn er Wikipedia
ankommt? Ja, wahrscheinlich ändert sich bei dir immer so viel, die kommen gar nicht hinterher. Ne? Nein, aber mich interessiert jetzt die Sache mit den Männern, weil so, wir haben Gemeinsamkeiten. Aber wir haben auch Dinge, da sind wir ganz weit voneinander weg. Und das ist einer dieser Punkte. Also ich war ja nicht einmal mit einem prominenten Mann in der Kiste. Nicht einmal. Die Tatsache, dass jemand über einen roten Teppich geht und sich da zeigt, ist für mich schon Turn-off.
Also mit Heiner zum Beispiel war ich auch 5 Jahre zusammen. Ne?
Der hat dich wirklich geliebt.
Ich habe ihn auch sehr geliebt. Also Heiner und ich, aber wir haben uns, das war eine toxische Beziehung. Das war wirklich echt toxisch. Das ging
toxisch,
gar nicht.
Ja.
Naja,
die
ist
Mischung
so.
Macht das Gift.
Ja, aber das war höher, schneller, weiter und eine sehr schwierige Beziehung. Aber wir haben uns ja geliebt, aber wir waren nicht gut füreinander, das ist mal ganz klar. Und geheiratet habe ich einen nicht prominenten Mann.
Naja, aber der jongliert ja, der ist ja der Marionettenspieler der ganzen Promis, weil er ja der Chef einer
aber
sehr großen Agentur ist.
Um mal zurückzugehen auf deine Frage.
Ja.
Also grundsätzlich ist es ja so im Leben, glaube ich, Desiree, wir wollen ja alle irgendwie geliebt werden. Das ist ja lieben und geliebt werden ist ja ein ganz großes Gut und etwas, was uns auch antreibt. Und ja, ich war immer verliebt.
Aber warum hatte ich denn keinen Arzt geliebt oder keinen Rechtsanwalt? Warum denn immer ein Alex Jolich, ein Udo Jürgens, naja, ein Heiner Lauterbach, ein Farin Urlaub? Zum also, Beispiel, um nur eine kleine Auswahl zu benennen.
Da fragst du natürlich etwas, was wo du in der Tat recht hast.
Das hast du dich doch gar nicht selber gefragt.
Doch, aber das ist also die meisten Leute oder die meisten Paare bilden sich ja bei der Arbeit. Jetzt habe ich nicht auf der Bühne gestanden und gesungen, das habe ich nicht. Ja, aber zum Beispiel, ja, auch so Schauspieler zum Beispiel, die verlieben sich gerne mal am Set. Das geht ja ganz schnell. Und in Hamburg war es tatsächlich so, dass ich, also wenn ich jetzt mir mal da einen rauspicke, und das wäre jetzt zum Beispiel Heiner, wir hatten tatsächlich einen gemeinsamen Freundeskreis, und den habe ich kennengelernt über gemeinsame Essen, und immer mal wieder war er dabei und ich dabei, und wir kannten uns schon ein paar Monate, bevor das tatsächlich mal anfing mit uns.
Aber hattest du da nicht das Gefühl, weitergereicht zu werden? Also wenn jetzt, ich hatte auch Angebote, ich sage jetzt mal aus meinem persönlichen Fall, aus Hochadelskreisen. Natürlich das Umfeld vom Vater meines Kindes. Ich habe das wirklich immer abgelehnt, weil ich nicht wollte, dass man dann weitergereicht wird und dass hinter meinem Rücken gesprochen wird, ach, die sucht sich ja nur einen Adel. Es war der einzige Adelige, mit dem ich hier zu tun hatte. Sagen wir mal, in einer Runde von Kumpels auf Tour zu gehen, das wäre mir persönlich unangenehm gewesen.
Nee, das wäre mir auch unangenehm. Die hatten aber keine Schnittstelle. Also weder hatte,
die kannten sich alle nicht.
Nein, also jetzt alles.
Der Farin Urlaub kannte nicht Udo Jürgens.
Also standen die mal zusammen auf der Bühne? Ich wüsste es nicht.
Ich meine durch Eventspartys.
Nein. Da gab es keine Schnittstellen. Also, und ich fühle mich auch nicht weitergereicht, sondern es ist schon so, da habe ich durchaus auch meinen Verstand und nicht nur mein Herz eingeschaltet. Sowas macht man dann natürlich auch nicht. Aber ich sehe das auch nicht so. Ich empfinde das auch nicht so, weil ich fand schon, dass ich immer lange mit meinen Partnern zusammen war. Doch, außer mit dem Vater meines Kindes. Das hat nicht hingehauen.
Ich habe mich ja einmal sehr über dich geärgert.
Um Gottes Willen. Kann ich noch gehen?
Du hattest eine eigene Sendung beim Frühstücksfernsehen.
Klatsch-TV meinst du?
Genau. Mhm. Und da war ich zu Gast. Und da habe ich gesagt, ich stehe gar nicht so auf neue Schuhe. Ich kriege von neuen Schuhen immer Blasen. Aber ich habe ja Kolleginnen, bei denen ist es umgekehrt. Da kam am Nachmittag ein Fax ins Management von dem damals Schweizer, der Besitzer von Sat.1, der oberste Vorstand, der Leiter, bei dem alle quasi die Vasallen sind und hinten anstehen müssen. Und der hat mich vorgeladen. Und dann hat er im Schweizer Akzent zu mir gesagt, das geht so nicht. Das geht so nicht.
Da war der schockiert, der Schweizer.
Ja, also sowas kann man nicht machen. Stand natürlich in allen Zeitungen. Es war eine Bombenquote.
Ja, ist doch
dann
super.
Dann wurde ich nie gute wieder Quote eingeladen. Und dann wurde die Sendung abgesetzt.
Ja, nach 100 Sendungen wurde die dann leider abgesetzt.
Warum hast du dich denn darüber so aufgeregt, dass ich das gesagt habe? Du hast dich doch beschwert.
Ich? Ja. Ich bin doch nicht der Schweizer.
Doch, das stand drin, dass Frau Elvers sich beschwert hätte über diese unflätige Anmache.
Das kann ich mir nicht vorstellen, weil dann hätte ich es selbst gesagt.
Also, wie kommt es dazu?
Das weiß ich nicht. Also, ernsthaft nicht. Würde ich sofort auch zugeben, also wenn ich mich über irgendwas aufrege oder ärgere oder sage, Mensch, der Gast ist unpassend, dann würde ich das auch sagen.
Es war ein brillanter Witz. Ich bitte dich. Du hast es wohl auf dich bezogen.
Das glaube ich nicht.
Naja, warum sonst die Beschwerde? Ich war darüber gar nicht. Weißt du, die Leute verstehen auch nicht, wie sowas bei mir ankommt. Ich konnte es überhaupt nicht verstehen. Ja, ich dachte, läuft doch super.
Ja, aber
die Menschen sprechen drüber.
Na klar, also das ist ja für eine Sendung immer gut. Also dann hättest du es mir tatsächlich mal sagen müssen, weil.
Hab ich doch, wir saßen doch gegenüber. Du warst doch die Talkmasterin.
Ja, vielleicht war ich im Zweifel angetrunken.
Du warst angetrunken. Du warst angetrunken. Ich liebe es ja, wenn Leute alles zugeben. Es war auch ein ganz harter Job, denn du musstest. Ich kann auch den S-Fehler weglassen. Du musstest abends auf Events gehen und früh um 7 auf Sendung sein? Oder wann ging sie
los? Ja, das war früh. Und in der Tat, das war schon eine ganz schöne Nummer. Aber ich habe das schon auch sehr gern gemacht. Ich hatte vor einigen Knopf im Ohr, wo der Schweizer mir gerne mal irgendwie draufgesprochen hat und gleichzeitig vom Prompt ablesen noch die Gäste im Griff haben. Das war schon eine Herausforderung. Ich habe das gern gemacht. Ich finde es auch schade. Ich finde, so ein Format fehlt auch, ne? So, wo die ganzen Mädels zusammensitzen und da schön ein bisschen, einfach mal ein bisschen Gossip to go. Ja,
ja, also, genau, wie Blond am Freitag.
Ja, das war auch herrlich.
Herzlich vermisst.
Absolut.
Hat auch einen Nachfolger gefunden, und wenn sie es probieren, dann nehmen sie Protagonisten, die das natürlich gar nicht können. Aber du bist ja dem Sender in dem Sinne treu geblieben, oder eher dir, denn du hast ja dann, das war ja beim NDR, wo du stockbesoffen warst. Darüber müssen wir ja sprechen. Ich finde das toll, wenn eine Frau sternhagelvoll in den Sender taumelt und die Botschaft gibt: Was kostet die Welt? Ich bin sowieso besser als ihr alle Schweine da draußen.
Also am Ende des Tages natürlich großes Kino, wobei auch ein bisschen traurig, muss man ja dazu sagen.
Wir arbeiten alles ab. Meine erste Frage zu dem Thema der Sauferei, wir kommen ja nicht dran vorbei, ist ja, warum hat dich denn da keiner abgehalten? Weißt du, als ich das gesehen habe, ich dachte, da müsste doch ein Management, ein Mann, ein Kumpel sagen: Bleib zu Hause. Wir rufen da an. Krankschreibung, sie ist hingefallen.
Dieser Teil wäre auch hinterher noch gegangen. Nämlich, dass man sagt, okay, ihr ging es nicht gut. Oder man sagt tatsächlich, ja, Entschuldigung, die war halt betrunken und jetzt ist erstmal ein bisschen Urlaub. Aber es war ja dann doch mit relativ viel Getöse ab in die Betty Ford und mit ganz...
Na, das war ja erst hinterher.
Ja, das war hinterher.
Ich rede jetzt vom Tag des Ereignisses.
Ich dröse auf. Also man muss dazu sagen, ich war in den Tagen vorher fast jeden Tag in einer Stadt. Ich war ja auch aus dem Grund dort auf dem roten Sofa. Es war ja nicht so, dass wir haben keinen anderen Gast, laden wir doch mal die Elbers ein. Nein, ich war tatsächlich auf Promotion-Tour, und du kennst das, da tingelt man dann von einem Sender zum nächsten und ist ein bisschen unterwegs. Ich war davor in Berlin und München und wirklich schon tagelang quasi, ich sag mal, nicht unter Aufsicht. Also es ist ja so, wenn du Alkoholikerin bist, dann... Also ich war eine funktionierende Alkoholikerin. Ich habe ja gearbeitet, ich habe meine Texte gesprochen, bin auf Marke gegangen, ich bin nicht irgendwie in die Kulisse gefallen. Hat ja alles funktioniert.
Immer ist ja so. Schon mal ein Anfang.
Ist schon mal ein Anfang. Kann nicht jeder von sich sagen.
Nicht in die, über die Kulissen taumeln auf der Bühne. Es gibt Schlimmeres.
Auf Marke laufen auch, ne?
Genau.
Und das hat ja noch alles funktioniert. Und ich hatte natürlich auch immer, gerade wenn ich zu Hause war, hast du ja auch Verantwortung zu tragen. Und das hat alles... Mehr oder weniger, sagen wir es mal so, funktioniert. Rückblickend ist das natürlich trotzdem alles eine Katastrophenzeit gewesen. Machen wir uns mal nichts vor. Also ich will es jetzt irgendwie auch nicht schönreden, überhaupt nicht.
Ja, weißt du, die Bilder sind halt jedem in Erinnerung geblieben.
Ja, gruselig.
Es gibt ja so Bilder, wie als ich Frau Obert an der Schulter die Fliege weggeschnipst habe, um nicht zu sagen geschubst habe, oder mit Nadelschluck es runter. Es gibt Bilder im deutschen Fernsehen, die kennt jedes Kind.
Natürlich.
Und da gehört das auch dazu. Deshalb kann man das nicht übersehen.
Das ist wahr.
Ich mein,
aber
um
mal weiter.
Genau. Du brauchst ja keinen Betreuer. Ich will noch mal einlenken.
Also ich war
bei deiner Antwort.
Ich war
du sagst,
sehr viel
du
unterwegs.
Hättest keine Betreuung gehabt.
Genau. Also was ich meine ist ja, also klar machst du den Jobs auch alleine. Du musst ja nicht immer jemanden dabei haben, der irgendwie den Koffer trägt oder irgendwie aufpasst, dass die Künstlerin die Minibar nicht von links nach rechts irgendwie austrinkt. So, aber ich war schon ein paar Tage unterwegs und in keiner guten Verfassung, in der Tat nicht, körperlich nicht, geistig nicht, war alles schon wirklich schlecht. Und was die wenigsten wissen, ich habe zu dem Zeitpunkt ein paar Tage vorher tatsächlich bei meinem damaligen Management auch eine Vertraute gehabt, der ich gesagt habe, es geht mir nicht gut. Ich brauche eine Pause, ich brauche ein bisschen Ruhe, ohne tatsächlich diesen wirklichen Grund zu nennen. Das ist ja auch peinlich, das willst du ja nicht zugeben. Das irgendwie, sind ja die anderen, das bist ja nicht du. Ja? Und habe das schon mal angekündigt sozusagen, weil das war mir bewusst und ich wusste, so geht es nicht weiter. Ich konnte mich auch selbst nicht leiden. So. Also ich sah nicht nur hässlich aus, sondern ich habe mich hässlich gefühlt. Ich habe mich furchtbar gefühlt und es war nicht schön. So, aber wie das so ist, altes Zirkuspferd, hat einen Job und macht, erledigt den Job vermeintlich. Ja, vermeintlich. Ich kam nach Hamburg, saß vorher relativ lange im Zug, hab gedacht, ich halte nur ein bisschen Pegel. Und wie das so ist, nach einer Alkoholkarriere, in Anführungsstrichen, du hast es irgendwann natürlich überhaupt nicht mehr im Griff. Und da kann genau dieses eine Glas das bewirken, was bei jemand anderem eine halbe Flasche bewirkt. Und das war bei mir, als hätte mir jemand mit dem Hammer auf den Kopf gehauen und dementsprechend war der Auftritt. Und da war ich vorher in der Maske und die haben nichts gesagt. Dann saß ich da auf dem Sofa und man hätte natürlich in irgendeinem, also ich war da, um irgendwie Notruf Hafenkante, was in Spielfilmlänge kam, zu promoten. Und man hätte natürlich in einem Beitrag XY sagen können, so, Frau Evers, vielen Dank. Wir bringen sie dann jetzt mal ins Hotel zurück. Ich hätte es wahrscheinlich sowieso nicht mehr... Also ich merkte während der Sendung, läuft irgendwie komisch hier, aber du hast das natürlich nicht mehr im Blick. Sonst würdest du ja dann nicht so agieren, ist ja klar. Und ja, das war nicht der Fall. Und dementsprechend war das Kind in den Brunnen gefallen. Ist so, kann ich nicht ändern. Also ich muss damit leben. Es hat mir aber mein Leben letztendlich gerettet. Machen wir uns nichts vor.
Ich habe mich an diesem Punkt das zweite Mal über dich geärgert.
Schon wieder, mein Gott!
Ja, und zwar, weil du zur Presse gesagt hast, ja, was soll man denn machen? Das erfordert der Beruf. Auf den ganzen Events gibt es Champagner und zu trinken. Und das gehört zum Geschäft. Ich bin Schauspielerin, da wird halt getrunken.
Naja,
also die Branche hätte das dir quasi beschert.
Es hat mir ein bisschen die Branche beschert, aber nicht irgendwelche Events. Da musst du ja gar nicht trinken. Also was ich oft hatte, tatsächlich, Desiree, furchtbares Lampenfieber. Und das berühmte Flüssigmut, also sich so ein bisschen mal, gerade auch beim Theater, habe ich das auch bei den Kollegen oftmals gesehen, die dann so, ach, wenn das funktioniert bei der Premiere, ein Glas Prosecco, eine Flasche Bier, was auch immer, vorher zu trinken und Premiere war super, dann machst du das die ganze Spiellaufzeit. Also Mann, in diesem Fall ich. Und so, es ging bei mir auch relativ schnell. Also ich habe dann angefangen, Serie zu drehen. Und Serie, das war heftig, die Dreharbeiten. Ich habe abends immer allein im Hotelzimmer gehockt, immer den neuen Text für den nächsten Tag. Wir haben sehr durcheinander gedreht, auch aufgrund des Wetters. Ich saß da und konnte nicht schlafen. Ich war immer sehr, sehr aufgeregt. Ich hatte natürlich auch dieses, was wir eingangs besprochen haben, Queen Mom, Dad. Ich hatte so viele Sachen im Schlepptau, die es mir sehr schwierig machten, gerade im Kopf, dieses sich immer beweisen müssen. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss einen Hauch besser sein. Ich muss viel besser, ich muss meinen Text viel besser können als die Kollegen. Ich muss ihn im Prinzip rückwärts können, damit die auch ja keine Angriffsfläche haben, weil sie mich besetzt haben.
Das ist aber normal für den Beruf.
Ja?
Dann hast du dich vielleicht überfordert gefühlt. Ich habe nie getrunken. Und ich war auch an Osttheatern wie dem Gorki-Theater, ich sage es deshalb, oder der Volksbühne, weil da wird besonders getrunken. Und die stehen auch dazu. Das ist noch ein anderes Kaliber. Ne?
Ja, Volksbühne, weil das in der Tat.
Von gelerntem Sozialismus. Da sprechen wir auch gleich drüber mit Schlingensief. Von gelerntem Sozialismus rührt es hier. Aber da heißt es auch hinterher in der Kantine. Und aber wenn ihr bis 4 Uhr durchzecht, aber Vorstellung nüchtern. Und ich war auch mal sehr verliebt in einen Schauspieler von einem dieser Häuser. Und der hat dann gesagt, es gibt unter Schauspielern so einen Trick. Also wenn man vielleicht auch zum Mittagessen ein Bier trinkt, aber du musst immer noch mit einem anderen Kollegen Ball spielen können. Mhm. Und wenn du den Ball nicht mehr fängst, weißt du, das ist so von der Motorik her so ein Indikator, dann ist es drüber. Es stimmt, du hast an der Volksbühne unter Christoph Schlingensief gespielt, genau wie die Domenica von der Meile. Das wurde auch sehr promotet, aber das war ja auch von ihm ein künstlerischer Schachzug, ein künstlerischer Kunstgriff, immer Leute von der Außenwelt reinzuholen. Da haben ja sogar auch Mongoloide und aus Behindertenstädten Kinder mitgemacht.
Oder Prinz William und Harry waren auch...
Leute, die eigentlich unter Betreuung leben mussten, also so psychiatrisch Kranke, die in Anstalten leben. Und
sehr,
so
sehr
hat
spannend,
er immer so eine Gegenwelt von außen reingeholt. Ne? Also das war ja eigentlich bei ihm, dass du dort mit gewesen bist in diesem kleinen Aufmerksamkeit. Auftritt, ein Joker. Man nennt es heute Cameo-Auftritt.
Na klar, wir haben auch zusammen gedreht und es war eine Arbeit, die sehr, sehr spannend und sehr, sehr fremd war. Machen wir uns mal nichts vor. Also da in den Kopf von Christoph reinzugucken, war schwierig. Ich habe versucht natürlich, mich da irgendwie zu nähern und ich habe das auch am Anfang wirklich nie verstanden, weil ich dachte immer, warum hat er immer seinen ganzen Hitler- und Hakenkreuz-Gedöns da? Also das war ja auch in jedem Stück von ihm, in jedem Film kam immer diese ganze Nazi-Abteilung vor.
Großes Theatergenie, der die deutsche Wahnsinn. Geschichte aufarbeiten wollte.
Ja.
Aber das war halt der Punkt, weißt du, ich habe mich am Theater nie überfordert gefühlt, im Gegenteil. Ich finde immer, ich habe viel zu wenig gemacht. Ich könnte viel, viel mehr als das, was die Leute von mir gesehen haben. Und das mit dem Trinken ist etwas, was uns trennt. Ich trinke mal hier Rosa Blubber auf Fängen oder auch auf Partys zwei Gläser. Aber saufen in dem Sinne, ich muss Pegel halten, das wäre für mich unvorstellbar.
Pegel halten musst du erst, wenn du körperlich abhängig bist. Und das war ich sehr schnell, weil ich habe eben, als ich Serie gedreht habe, ich hatte wahnsinnige Schlafstörungen, habe abends immer eine Schlaftablette genommen und immer mein Gläschen Wein.
Das fing
halt sehr schnell an, dass ich morgens diesen Tatter hatte. Also richtig toll und dass mir wahnsinnig übel war. Und ich dachte so, ich muss funktionieren. Ja, dann irgendwie für den Kreislauf. Haha. Ha. Das ging so blitzartig. Das sind 2 Monate, die ich einfach jeden Tag da so ein bisschen getrunken habe. Und dann kippte es. Es kippte von einem Tag auf den anderen, wo ich nicht körperlich irgendwie das irgendwie auf die Reihe bekommen habe, ohne Alkohol. Es ist eine furchtbare Zeit rückblickend und ich bin da wahnsinnig froh. Für mich war es natürlich aber auch tatsächlich viel neu, das erste Mal wieder agieren, auch vor der Kamera. Ich habe zum Beispiel seitdem nie wieder Theater gespielt, möchte das aber jetzt unbedingt wieder.
Da hast du dir aber die falsche Zeit ausgesucht.
Da habe ich mir die falsche Zeit ausgesucht.
Wo die ganzen Schauspieler.
Aber ich glaube, ich habe mir ein tolles Stück ausgesucht, wo ich wahnsinnig gerne das mit dir spielen würde.
Welches Stück ist denn das, wenn ich mal fragen darf?
Kennst du von Theodor Marlini?
Ja, kenne ich.
Marlene Dietrich, Leni Riefenstahl.
Ja, war sehr modern vor ungefähr 15 Jahren. Da kam das Stück an die Oberfläche. Ich habe es gesehen.
Du hast es gesehen. Wie fandst du die Inszenierung?
Die fand ich nicht gut.
Es
ist ein toller
nicht.
Inhalt, kann man machen. Aber Theater ist heute ganz am Ende
leider.
Sagt man heute Corona-Systemrelevanz.
Ja,
die Systemrelevanz des Theaters.
Sehr, sehr
leider Gottes
schade, weil es wäre ein perfektes
ein Drama.
Stück. Ja, das ist wunderbar geschrieben, sehr spitzzüngig.
Ja, ich
ein bisschen
es.
Ordinär.
Das ist ja,
für uns
ja dazu.
Perfekt.
Ja, gehört ja dazu. Ne? Und da, wo ich herkomme, ist ja ordinär eine positive Eigenschaft.
Siehst du wohl.
Ich wollte jetzt nur noch mal sagen mit dem Trinken. Ja, du bist ja in Therapie gegangen, aber das kommt natürlich auch durch den Gebrauch von Tabletten. Ne? Tabletten
natürlich,
und Alkohol ist ja ein Kopf. Was sagst
können.
Du denn dazu, dass deine Freundin Claudia Obert am Tag 20 Tabletten nimmt und dabei trinkt und ja im Fernsehen öffentlich immer wieder wiederholt, die Tabletten, die sie nimmt, bei den Tabletten kann man trinken. Du bist ja nun ihre Freundin. Du müsstest doch auch mal, so wie dir damals jemand gefehlt hat, sagen, Claudia, ich weiß, an welchem Punkt du bist. Ich war da, wo du jetzt bist. Warum machst du das nicht? Warum macht man das nicht? Warum
Serie, du weißt doch nicht, was wir
die
privat
Leute
besprechen.
Warum fehlen die Leute, die da demjenigen wirklich mal helfen für sein Leben?
Also wenn ich sehe, dass es jemanden, dass jemand vielleicht auf der gleichen, also die gleiche Fahrt aufnimmt wie ich, dann sage ich was. Das würde ich aber niemals vor der Kamera tun, sondern das macht man im Privaten. Und es ist nicht so, dass ich als Missionarin durchs Leben gehe. Also ich werde tatsächlich öfters mal gefragt, so, habe ich schon ein Problem? Ich trinke so und so viel. Aber um auf Claudia Bezug zu nehmen, wenn ich Claudia etwas dazu sagen habe oder wenn ich sehe, das ist nicht gut, dann sag ich auch was. Also ohne, das ist halt immer so eine Waagschale, ja. Eine Hand reichen, ja, Aber ich weiß nicht, was sie für Tabletten nimmt, was du gerade ansprichst. Das weißt du besser, weil ihr da zusammen...
Nein, das hat sie ja bei RTL erzählt. Nein, sie hat es bei RTL erzählt, bei Exklusiv, also falls auch hier Juristen eingeschaltet werden, es lief bei Exklusiv RTL, 20 Tabletten nimmt sie am Tag und spült sie mit Alkohol runter und sie ist halt eingestellt. Ich meine, man merkt es ja auch. Ich habe es ja auch bei Promis unter Palmen gemerkt, weil so ist ja niemand, der bei sich ist. Aber ich würde an ihrer Stelle auch saufen. Aber wir haben ja die Frage beantwortet.
Aber ich habe noch eine kurze Frage. Meinst du nicht auch, dass da auch viel Inszenierung von außen ist? Also dass also so ein Fernsehsender zum Beispiel sagt, okay, komm, wir inszenieren das auch ein bisschen. Und dass sie dann Bock drauf hat. Das heißt, dass sie vielleicht auch bescheidener lebt und dann aber, weiß ich nicht, RTL Sat 1, RTL 2 sagt so, komm, wir stellen jetzt aber mal eine Limo hin und einen Chauffeur und dass das so ein bisschen auch von außen getragen wird. Und sie ist ja auch noch nicht so lange in dem Business, so richtig, also jetzt in der Fernseh-Unterhaltungsbranche, dass sie sich da vielleicht auch ein bisschen leiten lässt.
Also sie ist keine Künstlerin und sie ist keine Schauspielerin und sie lallt nicht mit Belacht vor der Kamera, so wie ich es machen würde. Mir hat einer gesagt, also muss eine leicht angechickerte Trinkerin spielen, würde ich fragen, ja, wie stellt ihr euch das denn vor?
Das würde ich ja gerne mal.
Soll die nur gut drauf sein oder soll die richtig volldruck sein und lallen? Und so ist es ja nicht bei ihr, es ist ja die Realität. Aber wir wollen da nicht allzu lange verharren. Ich will ja noch was übrig haben, wenn sie kommt.
Ich würde sehr gerne meine Trinkerin spielen. Weißt du noch, Harald Junke, der Trinker, der Film, das war so grandios.
Ja,
so
was war Harald Junke? Ja, ein kleines Genie.
Ja.
Ja. Ich wollte jetzt aber an dem Punkt weitermachen, indem ich dich frage, immerhin ein solcher Entzug in der sogenannten Betty Ford Klinik Bad Brüggenau ist ja auch nicht ohne.
Nein.
Sag mal, es gibt Dinge, da weiß ich, die werde ich nie erleben. Ich werde nie in meinem Leben einen Alkoholentzug machen. Das weiß ich. Und ich will jetzt von dir wissen, es gibt da sicher gute Tage und schlechte Tage. Frau Elvers, wie geht's einem denn an den schlechten Tagen? Was passiert da? Was geht da ab? Wie läuft sowas ab?
Dadurch, dass ich so körperlich eben sehr abhängig war. Also man muss da wirklich unterscheiden. Es gibt natürlich die denen ist nur irgendwie 2 Tage schlecht und die haben ein bisschen Kopfweh. Die haben natürlich auch die höchste Rückfallquote. Also ich dachte, ich sterbe.
Wirklich? Körperlich oder emotional?
Nein, körperlich.
Hat man richtige Schmerzen?
Ich hatte solche Schmerzen, vor allen Dingen in den Beinen ganz, ganz schlimm. Als würde jemand mit einer Kettensäge, und zwar mit einer rostigen, ganz langsam meine Beine in Scheiben schneiden. Und ich habe ja schon Medikationen bekommen und so. Lustig ist anders. Also es gab tatsächlich den Moment, da habe ich irgendwie, also es war ein bisschen spooky, mir von außen ein bisschen zugeguckt und habe da wirklich in eine völlig, eigentlich ein Mädchen gesehen, ein wirklich einsames, krankes, sehr, sehr krankes Mädchen gesehen. Und das sind so Momente.
Ist man alleine im Zimmer oder ist da Personal oder Experten, Betreuer dabei? Weißt du, es wird immer so Entzug, aber was heißt das wirklich?
Also, erstens, Alkoholentzug ist der gefährlichste Entzug, den du jemals machen kannst. Also Heroin zum Beispiel wäre nicht so gefährlich. Also Alkoholentzug niemals alleine zu Hause, nie. Du kannst einen Schlaganfall bekommen, du kannst einen Herzinfarkt bekommen, also das ist schon, du kannst Organversagen, also es ist schon keine lustige Nummer. Da ich in einer so unglaublich schlechten körperlichen Verfassung war, war tatsächlich auch die Frage, doch lieber Intensivstation. Ich meine, die haben da natürlich auch intensiv bitte, dass das so schlecht um mich steht, hatte ich natürlich logischerweise in meinem angeduselten Kopf auch nicht gedacht. Und du wirst natürlich auf Medikation gesetzt, du kriegst ein Ersatzmedikament, also bei Heroin ist es Methadon, bei Alkohol ist es Distra, das ist die Abkürzung, und auch das wird dann auch langsam irgendwann nach 10-12 Tagen auch immer weiter runtergesetzt, aber eben, dass dein Körper nicht so ausflippt, dass du im besten Fall das Ganze überlebst. Also dass diese Zeit, die ersten 3-4 Tage, du weißt ja gar nicht genau, wann ist Tag, wann ist Nacht, das ist, da kommt dann immer wieder der Arzt das ist schon, es ist wirklich ganz, ganz bitter. Es ist ganz bitter und die Erinnerung daran hilft aber.
Dass du nicht nochmal diesen Weg gehen möchtest.
Das ist, ich sage es dir wirklich, es ist so, wenn du da eine lange Zeit warst, du bist ja wie unter einer Käseglocke. Du bist dort mit Gleichgesinnten. Du warst ja auch, irgendwann hast du ja den Moment, wo du auf eine, in Anführungsstrichen, normale Station gehst. Du hast dann ein gemeinschaftliches Essen, du hast deine Therapiestunde. Das sind ja alles Leute, die haben ein ähnliches Problem. Du hast also diese Scham, weil das ist ja furchtbar peinlich. Du schämst dich ja zu Tode. Also gerade wenn ganz Deutschland hinguckt, da schämst du dich zu Tode vor deiner Familie, vor deinem Kind und vor allen anderen, die das natürlich mitbekommen haben. Und willst eigentlich mit dem Vorsatz daraus irgendwann ganz schnell wieder zeigen, wow, hier bin ich, bin wieder ganz gesund. Nein, bist du nicht. Du brauchst, also ich habe, um richtig gesund zu werden und auch wieder wirklich zu mir und zu meiner Stärke und auch zu meinem, ich war ja mal wirklich ein fröhliches, mutiges Mädchen mal irgendwann aus der Lüneburger Heide, die da so rumgetapst ist und irgendwie in diese Welt geraten ist. Um da wirklich wieder zurückzufinden. Ich würde sagen, 2-3 Jahre hat es gebraucht, um wirklich auch im Kopf klar zu werden, auch zu wissen, was möchte ich eigentlich noch und wohin? Ist es vielleicht auch die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und, weiß ich nicht, irgendwie Jeansverkäuferin zu werden oder was auch immer?
Das versucht ja Nadel gerade. Ja. Den Weg geht sie ja. Sie hat ja gesagt, ich will raus, ein ganz normales Leben. Und sie betreut da in diesem Resort in Dangast.
Du hast sie besucht da,
ja,
ne?
Das Hotel. Mhm. Aber was ich dich fragen wollte, du hattest ja dort dann auch gleich den neuen Mann kennengelernt. Na, da hattest du ja wenigstens jemanden, der dir beim Kotzen die Haare aus dem Gesicht hält.
Serie, was du so trennst.
Ich finde es ganz wichtig. Du, wenn ich kotze, bin ich froh, wenn einer da ist, der mir die Haare nach hinten
hält. Das sollte immer die gute Freundin sein. Also als ich das erste Mal in der Betty war, da war ich noch verheiratet und ich kam nach Hause und war auch dann noch verheiratet und dann war ich aber irgendwann nicht mehr verheiratet. So.
Der sah ja gut aus. Ich kann nur von dir sagen. Ich meine,
mein Ehemann?
Nein, der B. Ich meine, ich habe Augen und ich nehme das auf wie jeder andere, nur von außen. Ich dachte, oh, der sieht aber gut aus. Also der sah gut aus. Der hat dich ja dann auch gemanagt. Aber wir wissen ja alle, so ein attraktiver Mann, das trägt auch nicht für die Ewigkeit. Ne? Da verliebt man sich, ist, weißt du, und dann, ja, das sieht man ja gar nicht mehr nach einer Weile. Das wird ja wie bei schönen Frauen zu einer Selbstverständlichkeit.
Ja, so aussehen, natürlich ist es irgendwie, am Anfang vielleicht irgendwie verliebt man sich, weil jemand charmant ist und weil er gut aussieht und so, aber das in der Tat, das trägt nicht unbedingt im Alltag dazu bei, dass man ewig zusammenbleibt, um mal darauf zu gehen. Es ist auch so, also Steffen kam zu einer Zeit, also ich mag ja eigentlich gar nicht so viel über den reden, aber er kam zu einer Zeit, wo ich auch sehr allein war. Ich war wirklich sehr allein und es ging mir nicht gut und ich war sehr traurig.
Und stell dir mal vor, ich kenne das auch.
Ja.
Und weißt du, was bei mir das Besondere ist? Wenn ich alleine bin, traurig bin oder diese Low-Phasen habe, es ist nie jemand da gewesen. Nie. Es war nie jemand da.
Das ist schade.
Es ist auch jetzt niemand da. Und es wird in Zukunft niemand da sein. Und weißt du, was ich auch immer gemacht habe? Ich wollte meinen Sohn damit nicht belasten.
Nein, das darf man
denn
auch nicht.
Das habe ich gelernt, dass ich meine Hybris nicht auf seine Schultern lege.
Nein.
Und deshalb habe ich alles mit mir ganz alleine ausgemacht.
Das ist auch richtig so. Also ich konnte das nicht immer, aber wir haben da ganz schnell zum Glück irgendwann wieder die Rollen auch so eingeteilt, wie sie sich gehören, dass ich bin die Mama und ich habe Verantwortung zu tragen und für ihn zu sorgen. Und das, er war und ist jetzt nicht irgendwie ein Partner an meiner Seite, sondern er ist mein Sohn. Und natürlich hat man auch eine Traurigkeit, dann auch wirklich mit sich selbst auszumachen.
Möchte ich dir sagen, dass Kinder das sowieso spüren.
Natürlich,
weißt du, sie haben eine ganz feine Ader dafür. Das sind diese unglaublichen Momente, wenn man nichts erzählt hat und man merkt vielleicht mal Wochen später, das Kind weiß ja alles.
Ja,
oder das, weißt du, da merkt man auch, es gibt noch etwas, was ist sowas Metaphysisches.
Absolut.
Und was in Liebe wahrscheinlich aktiviert wird. Das heißt, du verstehst, ohne alles sagen zu müssen.
Das stimmt. Und was ich auch wahnsinnig spannend finde in diesem Zusammenhang, ist wirklich auch der Mutterinstinkt. Das ist dieser Urinstinkt, den hast du, oder du hast ihn natürlich nicht, aber wenn du ihn hast, dann ist der ist einfach immer da. Der ist ja nie irgendwie abgeschaltet und ist etwas, was dich so stark macht am Ende des Tages. Und das ist toll. Das ist
wahrscheinlich toll. Wahrscheinlich hat dir das auch auf die Beine geholfen.
Absolut.
Und ne? Zwar in meinem nicht, Fall auch.
Und zwar nicht irgendein Mann, nicht irgendein Partner, nicht irgendeine Rolle. Mein Sohn.
Da bin ich ganz d'accord, bin ich ganz bei dir. Mhm. Männer mögen kommen, Männer mögen gehen, Kinder bleiben.
So ist
und,
es.
Und jetzt werde ich auch wieder wahrscheinlich Prügel einstecken. Es ist zauberhaft, Töchter zu haben, aber ich bin da so spießig, so bieder, so altmodisch. Ich bringe es kaum über meine Lippen, aber ein Sohn ist noch was anderes.
Ich finde
ein
auch.
Ein Sohn ist noch was anderes. Ein Sohn, dann gucke ich an und habe Tränen in den Augen.
Ja.
Und beim Mädchen, ja, oh, ist aber eine hübsche Puppe, habe ich gut hingekriegt.
Genau.
Also ich irgendwie, ein Sohn da. Ist noch...
Ich wollte
das
auch
ein Sohn.
Ich wollte auch immer einen Sohn haben. Immer.
Ja, ich habe mir so sehr. Ich habe gebetet. Kein Mädchen. Ich dachte, wenn ich ein Mädchen kriege, der Horror geht weiter. Die wird genauso oder schlimmer. Noch mehr Barbie-Puppen, noch mehr Halligalli, noch mehr Hackenschuhe, Federbohr. Vorbei. Dieses Thema ist bei uns durch. Jetzt muss mal hier ein richtiger Kerl. Ja, muss ich dir sagen. Und dein Sohn will ja unter Umständen auch ins Showbusiness. Du bist ja da eigentlich eine sehr gute Ratgeberin. Ich würde ihm eintrichtern den Satz, gibt keine Versprechen, die dein Arsch nicht halten kann. Und ich meine das aber symbolisch.
Natürlich.
Das heißt, du hast vielleicht Versprechen gegeben, die dein Arsch nicht halten kann, in Anführungsstrichen. Das heißt, dieses Überfordertsein, weißt du, wenn ich jetzt in der Deutschen Oper Berlin die Königin der Nacht singen würde, müsste, würde ich auch anfangen zu trinken. Also es gibt ja so ein Eigengefühl, wo man weiß, das stemme ich nicht. Und das will ich damit sagen, mit diesem Satz, gib kein Versprechen, weil es deinen Arsch nicht einlösen kann. Das
schon.
Heißt, wenn du Eier in der Hose hast, du musst auch zum Beispiel der Jotta, das ist ein Mann, der gibt Versprechen, die seinen Arsch nicht einlösen kann. Weil er ist kein Lebensretter, er ist kein Guru, er ist nicht jemand, der dir als spiritueller Mentor den Weg zu einer höheren Existenz weisen kann. Und ich will damit sagen, ich würde auf jeden Fall an deiner Stelle meinem Kind das mitgeben, was du als Essenz aus diesem Business erfahren musstest oder an Weisheit in dir trägst.
Das ist ja das Gute.
Damit nicht der Nächste ins Verderben
rasselt. Mein Sohn ist sehr klug und sehr analytisch in Dingen, in Entscheidungen. Das Für und das Wider wägt er sehr genau ab und der geht ja sehr klug mit der ganzen Geschichte um. Der sagt ganz klar, okay, jetzt habe ich Bock darauf, da habe ich jetzt, ich habe jetzt auch Zeit, fange trotzdem mein Studium an und der nimmt jetzt, wenn er möchte, das eine oder andere mit und wenn er tatsächlich da weitermachen möchte, habe ich aber gesagt, Paul, dann musst du dafür brennen und sagte, ich glaube nicht, also ich mache erstmal auch mein Studium da.
Wenn man nicht dafür brennt, hält man es ja gar nicht durch. Wie alt bist du jetzt?
48.
Ach ja, ich bin 39 plus Mehrwertsteuer. Aber weißt du, wenn man in Hollywood 35 wird, da ist man ja älter als die meisten Gebäude dort, ne? Und es kommen in der Mitte des Lebens aber auch viel interessantere Rollen. Du warst ja mal das junge Mädchen, so vom Typus, ne? Mit offenem blonden Haar und einem Pony am Strand und so.
Krankenschwester.
Genau. Und in der Mitte des Lebens kommt ja eher so das Charakterfach. Aber ich finde, man muss auch gucken, dass man noch woanders sich platzieren kann, weil es natürlich um dieses Business im Moment ganz schlecht steht.
In der Tat.
Deshalb also würde ich auch dem Kind nicht empfehlen, diesen Weg zu gehen. Das muss schon, wie du eben sagtest, brennen. Du musst voller Leidenschaft selber es alles wollen.
Ja, es sind natürlich da viele Möglichkeiten. Wenn wir, also es gibt ja wirklich da ganz unterschiedliche Genres. Ja, also wer aber auf einer Bühne steht und Theater spielt oder wer wirklich Schauspiel macht, dafür musst du brennen.
Ist auch eine Droge.
Um in eine Fernsehshow zu gehen, da kannst du auch einfach Spaß dran haben.
Ja, das stimmt.
Und gut performen und nicht irgendwie ganz blöd sein.
Du bist ja Beraterin für Big Brother. Du hast gewonnen. Das möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen.
Mhm.
Du vor vier Jahren, nee, vor sechs.
2013. Die allererste.
Ja, das war die erste Staffel, da hast du gewonnen. Das war ja nach dem Alkoholentzug.
Ja.
Und das ist schon eine Weile her.
Mhm.
Und als du dort eingezogen bist in dieses, was ja nun wieder aktuell läuft, in das Big Brother Haus, warst du da noch auf Medication?
Nein, da war ich nicht mehr auf Medikation,
ach so.
Tatsächlich nicht. Also, aber ich fand mich noch nicht wirklich wieder gefestigt und angekommen.
Na, du hast aber gewonnen.
Ich habe gewonnen. Das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun, wie es in mir drin aussieht.
Na, manche also, Leute gewinnen ja auch, weil sie übrig bleiben. Also wenn ihr mich fragt, diese Jenny Frankhauser, ja, die ja im Big Brother jetzt ist und wo es ja heißt, sie hat den Dschungel gewonnen. Die hat den Dschungel nicht gewonnen. Die hat nicht gesiegt. Die ist in ihrer Staffel übrig geblieben. Sie war das kleinste aller Übel. Ja, sie war wie die Einäugige unter Blinden. Alle anderen waren so Horror, dass man gesagt hat, naja, bitteschön, eine muss ja dabei sein, sonst ist es ja nicht das Spiel. Du hast ja da auch eine gute Gewinnsumme bekommen. Gemeinerweise gab es ja zu meinen Zeiten noch überhaupt keine Preisgelder. Ich betone das, denn ich habe, wie man sieht, nicht Angst vor großen Ausgaben. Ich habe Angst vor kleinen Einnahmen.
Sehr, sehr gut. Aber hör mal, das Prozedere beim Dschungelcamp und Big Brother ist ja doch auch ein anderes. Also bei einem wählen die Zuschauer. Bei Big Brother ist es ja erstmal, dass die Kandidaten sich gegenseitig nominieren. Also man muss da erstmal durchkommen und versuchen, dass man da eben nicht komisch auffällt.
Es ist eine Farce. Es gibt viel zu viele Sendungen dieser Art. Da kann man nur hoffen, dass durch diesen Overkill, weißt du, nicht, dass den Leuten zu viel wird. Früher gab es einmal im Jahr Dschungel. Im Januar hat man sich gefreut. Dann gab es einmal Big Brother. Jetzt laufen 8, 9 solcher Programme parallel.
Corona-bedingt.
Kann
aber
sein, dass der Zuschauer dann sagt, okay, das
mag sein. Ne? Aber es ist natürlich wirklich Corona-bedingt. Filme werden sehr wenig gedreht oder gar nicht. Und es ist natürlich quasi in Anführungsstrichen das Einfachste, die Leute quasi erstmal kurz in Quarantäne zu stecken und dann alle in ein Haus oder auf eine Finca oder in ein Zelt und dann die Kameras drauf zu halten. Also das ist tatsächlich.
Komischerweise ist es ja so, dass es nur unterhaltsam ist, wenn sich gezopft wird. Ne? Also die Ponyhofnummer, halt so, die läuft leider nicht.
Ich wundere mich oftmals, warum da so wenig performt wird. Ich meine, das ist ja wirklich auch ein großes, das weiß man, von wenn Frau Nick kommt, dann ist
was
Unterhaltung,
los.
Dann ist was los.
Ja.
Und das ist halt auch etwas, was dich ausmacht. Und aber was ich wirklich manchmal, wo ich wirklich denke, es gibt so viele Mädchen, die da jetzt in diesen Sendungen sitzen, die dann eben eine Chance auch haben. Die sitzen das aber aus. Die unterhalten gar nicht.
Ja, aber wenn du innerlich hohl bist. Guck mal, die Barbie-Puppe ist ja auch 55 Jahre schon.
Mhm.
Und sie sieht nur deshalb unverändert aus, weil sie innerlich hohl ist und kein Hirn hat. Und wenn du da sitzt wie eine Barbie-Puppe, aber in dir ist es leer und du hast noch keine Lebensgeschichte, keine Karriere, auf die du zurückblicken kannst, wenn deine Karriere ist, dass du beim Bachelor warst und vielleicht noch Temptation Island und jetzt bin ich hier. Was hast du zu erzählen? Ich bringe ja ganz anderes Gepäck mit. Ich habe ja ganz anderes Fundament. Aber ich meine, du bist jetzt in der Mitte des Lebens, das Charakterfach, die komische Alte, die kommt noch.
Herrlich.
Das Schöne am Schauspielberuf ist, es ist ein Beruf, für den wird man nie zu alt. Die richtige Rolle kannst du mit 80 noch Theater spielen.
Ganz
und
wunderbar.
Wie wir alle wissen, alte Ruinen wirken am besten in der Abenddämmerung. Also sollte es ein Zweierstück geben. Ich habe ja auch schon mal gespielt Bette and Joan, Bette Davis und John Crawford. Dieser große Catfight gegeneinander. Ich habe es geliebt.
Das glaube
und natürlich bin ich immer auf der Suche nach solchen Projekten.
Ich sag dir, Marleni, das ist toll.
Wir gucken uns das an. Wie gesagt, die hatte ja auch nie einen Kulturpreis gewonnen. Genau wie ich. Aber es gibt Dinge, die kann man nicht oft genug sagen.
Nein, natürlich nicht.
Kulturpreise sind wie Hämorrhoiden, oder wie heißt das richtig? Hämorrhoiden? Wie Hämorrhoiden?
Wissen wir alle, du hattest sie nie.
Sie jedes Arschloch. Mhm. Und dabei habe ich so viel getan für die Hauptstadt. Und ich tue es jetzt noch. Es war ein wunderbarer Plausch mit dir, Jenny Elvers. Wir haben darüber gesprochen, dass du Geschichte geschrieben hast, indem du den roten Teppich ausgerollt hast für all die Bratzen, die nach dir kommen.
Dankeschön. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank.
Lose Luder. By Invitation Only. Der Podcast von und mit Desi Renick. Produziert von Fandreams.